Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Im heutigen Weltkirchenmagazin hören Sie mehr über Europas Sinnkrise nach dem Nein Irlands zum Lissabon-Vertrag. Ältere Menschen in Osteuropa haben es schwer. Und in Kanada findet der 49. Internationale Eucharistiekongress statt. Ebenfalls in Nordamerika, die US-Bischöfe veröffentlichen erstmals ein Grundsatzpapier zur Stammzellforschung. Und unser Blick auf die Weltkirche führt uns auch nach Brasilien, wo landlose Bauern um ihre Rechte kämpfen. Durch die Sendung führt Mario Galgano. Und vorerst gibt es Nachrichten mit Pater Max Capabianca.
Mit Sorge sieht Benedikt XVI. Die Lage von Flüchtlingen in Afrika. Das sagt er Montag dem neuen Botschafter von Kamerun. Außerdem geißelte der Papst den Waffenhandel in Afrika. Der Streit um die Zulassung von Frauen zum Bischofsamt innerhalb der anglikanischen Kirche weitet sich aus. Mehr als 500 Priester seien bereit, die Kirche von England zu verlassen, falls die Generalsynode entscheidet, die Weihe von Bischöfinnen zu erlauben. Konservative Kreise hatten eine kirchenrechtliche Sonderregelung gefordert. Die katholische Kirche in Österreich lehnt den Entwurf eines Lebenspartnerschaftsgesetzes in so wörtlich vollem Umfang ab. Die Ehe sei auf Familiengründung ausgerichtet und wirke so gesellschaftserhaltend. Deswegen müsse sie geschützt werden.
Das waren die Nachrichten. Nach dem Nein Irlands zum Vertrag von Lissabon will die katholische Kirche weiter für den europäischen Einigungsprozess kämpfen. Bereits 18 EU-Staaten und damit mehr als die Hälfte der Mitgliedsländer hatten vor der Abstimmung in Irland in ihren nationalen Parlamenten den Reformvertrag bestätigt, der das neue politische Fundament der Staatengemeinschaft ist. Diese Woche wollen Europas Regierungschefs darüber sprechen, wie Europa aus der Krise finden kann. Gudrun Seiler weiß mehr darüber.
Dass auch die katholische Kirche als aufmerksame Beobachterin des Einigungsprozesses das Reformvorhaben keineswegs aufgibt, sagte uns der scheidende Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, Aldo Giordano.
Wir als Kirche sind einerseits am großen Europa interessiert. Die Kirche betrachtet Europa als Ganzes, nicht nur als Gruppe einzelner Länder. Wir wollen ein Europa der Geschichte, der Kultur, ein Europa, das sich an der Welt messen kann. Was das politische Projekt Europa betrifft, so betrachtet die Kirche es mit großem Interesse und ist interessiert an allem, was zu mehr Stabilität und Einigkeit führen kann, was infolge auch dem Rest der Welt zugutekommt.
In den politischen Entscheidungsprozessen auf europäischer Ebene wird die Stimme der Kirche durchaus gehört, sagt Giordano.
Was die großen Themen der Ethik betrifft, so nehme ich wahr, dass die Politik von den Kirchen etwas erwartet. Da geht es um menschliches Leben bis zum Tod, Glück, Schmerz, Wachstum, Bildung, Gerechtigkeit, friedliches Zusammenleben, Umwelt. Es wäre geradezu arrogant, von den einzelnen Staaten zu glauben, sie könnten alleine auch auf diese großen moralischen Fragen antworten. Natürlich gibt es auch einzelne Gruppen, die ihre Stimme gegen die Kirche erheben, aber das sind Minderheiten. Ich denke, wenn wir das Christentum nicht als Fassade begreifbar machen, sondern als gelebte Wirklichkeit, dann wird Europa diesem Christentum mehr Raum geben.
Was die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen, aber auch der Religionen in Europa betrifft, sieht Giordano noch Spielraum.
Es gibt eine ökumenische Problematik zwischen den Kirchen. Sie müssen zu einem gemeinsamen Beitrag finden. Je mehr wir als Christen vereint sind, umso mehr Aufmerksamkeit finden unsere Vorschläge in der Politik, vor allem in ethischen Fragen.
Aldo Giordano wird demnächst zwar den Dienstort wechseln, doch den europäischen Kernthemen treu bleiben. Papst Benedikt ernannte den italienischen Priester vor wenigen Tagen zum ständigen Beobachter des Heiligen Stuhles beim Europarat in Straßburg.
Nach dem klaren Nein der Iren zum EU-Vertrag von Lissabon ist guter Rat teuer. Wie kommt die Union aus dieser neuesten Krise wieder heraus? Mario Mauro, der Vizepräsident des Europaparlaments, spricht uns gegenüber aus, was auch viele Kirchenleute denken. Hätte die EU doch damals einen Gottes- und Christentumsbezug in ihr Verfassungsmodell aufgenommen. Der Verzicht darauf hat zur jetzigen Krise beigetragen, so Mauro. Und zwar ohne jeden Zweifel. Das Grundproblem ist doch, an was glaubt Europa? Es gibt keinen automatischen Frieden, es gibt keine automatische Entwicklung. Die Dinge passieren nicht von allein. Aber Europa hat so getan, als wären alle Lösungen gleich viel wert, als seien alle Vorstellungen von Familie, von Gesellschaft, vom Leben gleich plausibel. Und das hat einen Vorhang heruntergelassen zwischen den Bürgern und der ursprünglichen großen Europa-Idee. Es ist doch eine Tatsache, dass am Anfang ein kurzes, aber sehr deutliches politisches Programm stand, und zwar der Wille von Schumann und Adenauer zur Einheit. Dann haben aber die Staaten mit der Zeit das Trennende wiederentdeckt. Und das führte zu einem Abrutschen der europäischen Institutionen ins beinahe Lächerliche. Wenn die da über die erlaubte Größe von Zucchini oder Gurken streiten, dann sehen wir doch, welches Gut wir vernachlässigt und vergeudet haben. Gute Nachrichten hingegen aus dem Osten. Während Westeuropa nicht genau weiß, wie es mit der EU weitergehen soll und somit in einer Sinnkrise steckt, freuen sich die Kirchen in den osteuropäischen Ländern über die positiven Entwicklungen in sozialen, politischen und auch wirtschaftlichen Bereichen. Doch nicht alle profitieren davon. Vor allem ältere Osteuropäer werden immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt und müssen mit vielen Problemen kämpfen. Diese Menschen stehen im Mittelpunkt des Jahresthemas des kirchlichen Hilfswerkes Renovabis. Wir haben dem Geschäftsführer von Renovabis, Gerhard Albert, gefragt, was das kirchliche Hilfswerk damit bezwecken möchte.
Die ältere Generation in den osteuropäischen Ländern ist in ihrer großen Mehrzahl die Verliererin der Transformation, also des Übergangs vom früheren kommunistischen Regime zur heutigen Marktwirtschaft und zur heutigen offenen Gesellschaft. Und das wissen viele Leute bei uns nicht. Auch bei uns in den westlichen Ländern gibt es zunehmend Probleme und teilweise auch Not in der älteren Generation. Das lässt sich aber, so tragisch die Schicksale im Einzelnen auch sind, nicht vergleichen mit der Gesamtsituation, wie wir sie in Osteuropa finden.
Gibt es neben diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch andere Schwierigkeiten, mit denen vor allem ältere Menschen in Osteuropa kämpfen müssen?
Die Situation der Familien. Das ist an sich eine recht neue Entwicklung, die Verhältnisse trifft, Kulturen trifft, die immer sehr stark gelebt haben vom familiären Zusammenhalt, vom Einstehen der einen Generation für die andere. Da hat auch der Kommunismus natürlich schon sehr auflösend gewirkt. Aber in den letzten Jahren ist durch die Notwendigkeit für die jungen Menschen, die jüngeren Menschen, Arbeit in den Städten oder gar im Ausland zu suchen, die Situation für die Alten noch einmal schwieriger geworden. Oft werden den Alten auch noch Bürden auferlegt, die die Jungen nicht mehr leisten können, dass sie zum Beispiel die Kinder erziehen müssen, die die Eltern zurücklassen, wenn sie in den Westen gehen.
Wie kann denn Ihrer Meinung nach, kann und soll die katholische Kirche für die Alten, jetzt im Spezifischen, in Osteuropa tun?
Die Kirche, die Kirchen insgesamt, das kann man nicht nur auf die katholische Kirche beschränken, sind für die Menschen, die ihrem Glauben treu geblieben sind, immer natürlich der Anlaufpunkt in allen Nöten und Sorgen gewesen, in den Gottesdiensten, in den Wallfahrten, in der Verehrung der Heiligen, in der Bitte um Schutz und Hilfe. Das wird bleiben, das ist präsent, hier steht die Kirche auch mit diesen Menschen.
Sie haben gesagt Kirchen, wenn man an Osteuropa denkt, von katholischer Seite, dann gibt es ja auch diese ökumenischen Schwierigkeiten zwischen Katholiken und Orthodoxen. Ganz konkret, akzeptieren zum Beispiel ältere Osteuropäer, Orthodoxe, die Hilfe aus dem Westen, also von Katholiken? Oder gibt es da vielleicht auch Schwierigkeiten?
Ich glaube, in der konkreten Situation, in der sich viele befinden, schwinden diese Vorbehalte. Allerdings, da und dort gibt es sie. Es hat etwas vielleicht mit der konfessionellen Zugehörigkeit zu tun. Es hat auch ein bisschen etwas mit dem Stolz etwa in Russland zu tun, dass der Westen, dem man sich gleichwertig glaubte, jetzt zu Hilfe eilen muss. Speziell auch ab und zu sind Stimmen gekommen, dass gerade von Deutschland diese Hilfe jetzt angenommen und dankbar angenommen wird. Aber es sei doch eigentlich schon eine Frage des Stolzes, dass die Sieger im großen Vaterländischen Krieg, diejenigen, die hier ihr Leben riskiert haben, dass die jetzt auf Hilfe gerade von dort angewiesen sind.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, mit denen die Osteuropäer, also nicht nur die ältere Generation, sondern auch jüngere Menschen in Osteuropa, sich auseinandersetzen müssen in der Zukunft?
Es sind enorme Herausforderungen und Opfer, die den Menschen dort auferlegt sind. Sie reagieren dann eben so, wenn sie es können, wie ihnen die Möglichkeiten es nahelegen, etwa die Abwanderung ins Ausland, um Arbeit zu suchen. Auch da werden sie ja, das gilt für Italien, wie für England, wie für Deutschland, auch oft ausgenützt. Diese Herausforderungen werden sicher nicht weniger werden. Im Inneren der Länder gilt es, den Reichtum, den sich einige wenige, aber vielleicht auch nicht ganz so wenige, erworben haben, gerechter auch für das Gemeinwohl einzusetzen. Ich denke, hier hat die Kirche, haben die Kirchen auch eine prophetische Aufgabe, die sie doch allmählich auch in ihrer ganzen Tragweite erkennen, nachdem sie jetzt ihr kirchliches, pastorales Leben auch wieder in festeren Strukturen leben können. Das ist die Herausforderung für die Zukunft, hier auf Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Gesellschaft hinzuwirken.
Das war der Geschäftsführer von Renovabis, Gerhard Alberts. Und nun machen wir einen Sprung über den großen Teich. Diese Woche startet der 49. Internationale Eucharistische Kongress im kanadischen Quebec. Das Treffen wird für die Orts- und die Weltkirche eine besondere Zeit des Gebets und der Besinnung sein, um das Geschenk der Heiligen Eucharistie zu feiern. Das gab das päpstliche Komitee für die Eucharistischen Weltkongresse bekannt. Stefan von Kempis berichtet.
Der Eucharistiekongress wird eine Statio Orbis sein. Dieser Ausdruck bedeutet, Quebec möchte sozusagen eine Eucharistie-Party organisieren, um das Gedächtnis des Geschenkes Gottes an die ganze Welt zu begehen. Das zentrale, von Papst Benedikt approbierte Thema lautet die Eucharistie, Geschenk Gottes für das Leben der Welt. Heute sei es besonders wichtig, das Gedächtnis des Geschenkes Gottes zu begehen, denn die heutige Welt erfahre inmitten großer technischer Fortschritte, vor allem im Bereich der Kommunikation, doch eine dramatische innere Leere. Das sagt Schwester Doris Lamontagne. Sie ist Generalsekretärin dieser kirchlichen Veranstaltung.
Die Teilnehmer des Kongresses kommen aus 75 Ländern. Gemeinsam werden wir über die Präsenz Christi in unserem Leben sprechen und diese Tatsache auch gebührend feiern. Von diesem Kongress erwarten wir, dass ein neuer Schwung von der Universalkirche ausgehen wird. Wir stützen uns auf die Worte Johannes Paul II., der diese Kongresse besonders hochgeschätzt hat. Daher möchte dieser Kongress den Wert der spirituellen Nahrung in den Mittelpunkt stellen und das bedeutet, Christus dafür danken, dass er sein Leben für uns hingegeben hat.
Durch die Versammlung wird er exemplarisch bezeugt, dass Jesus Christus im Geheimnis der Eucharistie die Mitte des Lebens der Kirche und ihrer Sendung sei, so die kanadische Ordensfrau.
Der Kongress ist sozusagen ein universelles Rendezvous. Denn die Kirche wirkt ja auf der ganzen Welt. Und hier in Quebec möchten wir deshalb Christus feiern, der in der Eucharistie lebendig wird. Für die Katholiken in Kanada handelt es sich wahrlich um eine großartige Veranstaltung.
Papst Benedikt XVI. Wird zum Abschluss des Eucharistischen Weltkongresses via Satellit aus Rom zugeschaltet werden und auf diese Weise am Ende der Heiligen Messe die Predigt halten. Eucharistische Weltkongresse werden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Regel alle 4 Jahre ausgetragen.
Wir bleiben in Nordamerika. Die katholischen Bischöfe der USA haben sich gegen die Forschung an embryonalen Stammzellen gewandt. Die Zerstörung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken stelle den Respekt für das Leben erneut in Frage, heißt es in einer Grundsatzerklärung, die die Vollversammlung der Bischofskonferenz am Wochenende in Orlando im Bundesstaat Florida verabschiedete. Pater Max Capabianca weiß mehr darüber.
Das Grundsatzpapier der US-Bischöfe spricht Klartext. Es gebe keinen grundsätzlichen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion, so die Bischöfe, aber der Missbrauch von Embryos sei tief unmoralisch und unnötig. Die so wörtlich falsche Annahme, dass ein guter Zweck eine direkte Tötung rechtfertigen könne, habe der Welt viel Unheil gebracht. Auch ein einwöchiger Embryo sei menschliches Leben und verdiene dieselbe Würde wie alle anderen Mitglieder der Menschheitsfamilie, so die Bischöfe. Dazu erläutert die Pressesprecherin der Bischofskonferenz, Schwester Marianne Walsh.
The bishops have been very strong on the stem cell issue, but they've communicated with letters to legislators and
die Bischöfe haben schon immer eine klare Linie in dieser Frage vertreten. Sie haben bisher auch immer wieder Briefe an Politiker und Gesetzgeber geschrieben, um ihre Argumente einzubringen. Nun ist es das erste Mal, dass die amerikanischen Oberhirten ein solches Grundsatzpapier herausgeben. Das haben sie gemacht, weil es so viele Falschinformationen in der Öffentlichkeit gibt. Viele denken, nur weil Embryos so klein seien, wären sie keine Menschen. Das stimmt natürlich nicht.
And that is not a, that's not true, of course.
Die Erklärung richtet sich auch gegen die Tötung sogenannter überzähliger Embryonen aus künstlichen Befruchtungen, gegen menschliches Klonen und die Praxis, geklonte Embryonen in der Gebärmutter einer Frau heranwachsen zu lassen, um Zellmaterial und Organe zu gewinnen. Letzteres ist in den USA bislang verboten.
Die katholische Kirche in Brasilien ist über die Lage der Kleinbauern besorgt. Die landlosen Bauern im südamerikanischen Land kämpfen für die Umsetzung einer Landreform. Ein Bericht von Pater Eberhard von Gemmingen.
Sie leben in Hütten aus schwarzen Plastikplanen direkt am Straßenrand. In vielen Regionen gibt es ganze Dörfer davon. Ihre Bewohner sind landlose Bauern. Sie warten darauf, dass die Regierung ihnen Land zur Bebauung zuteilt. In ganz Brasilien gibt es rund 4,6 Millionen landlosen Familien. Rund 1 Million von ihnen wartet derzeit in solchen Camps auf die Zuteilung von Boden. Denn fast 50% der Grundstücke gehören nur rund 26.000 Landbesitzern. Jetzt eskalierte die Situation. In der Region Rio Grande do Sul haben Kleinbauern gegen Großkonzerne protestiert. Der Dominikaner Pater Henri Bourin de Rosier ist Anwalt und Mitglied der Pastoralen Kommission für den Landbesitz in Brasilien. Seit mehreren Jahren setzt er sich für die landlosen Kleinbauern in Südamerika ein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kleinbauern demonstrieren. Nach eigenen Angaben wollten sie friedlich für mehr Einsatz der Regierung bei der Zuteilung von Boden im Zug der versprochenen Agrarreform protestieren. Die Armut der Bauern ist Folge der Struktur der brasilianischen Landwirtschaft, in der sich eine industrielle Produktion durchgesetzt hat. Das Agrobusiness. Und wie verhält sich die katholische Kirche? Dominikanerpate und Anwalt der Kleinbauern Henri Bourin de Rosier. Die Bischofskonferenz des Landes hat in mehreren Dokumenten die menschenverachtende Wirtschaft heftig kritisiert. Weniger erfolgreich wird allerdings die Agrarreform unter Staatspräsident Lula angesehen. Für sie zeige sich darin die Unfähigkeit der Lula-Regierung, die eigenen Wahlversprechen zu erfüllen. Eine umfassende Agrarreform müsste daher vor allem die Verfahren zur Landverteilung neu organisieren und beschleunigen.
Das war Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.